Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz speziellen Ausgabe von 90 plus on air hier bei meinsportradio.de. Heute wird sich mal alles um den amtierenden Champions League-Sieger Real Madrid drehen. Wir werden die Situation rund um den Verein, der ja im Sommer durchaus einige Veränderungen hat hinnehmen müssen, genau analysieren. Mit uns meine ich Nils Kern von Real Madrid, von Real Total, Entschuldigung, und mich, Christoph von 90 plus. Ja, erstmal schön, dass du da bist, Nils. Freut mich sehr, dass du mit bist. Und wie geht's dir? Du warst ja zuletzt auch in Madrid vor Ort.
Moin Christoph erstmal. Real Madrid, Real Total, fast das Gleiche. Aber nein, wir sind ja noch eigenständiges Magazin, nicht direkt von den Königlichen. Ja, ich bin oft in Madrid, gehe jetzt in meine dritte Saison hier in Spaniens wunderschöne Hauptstadt. Entsprechend geht's mir gut. Bin gerade kurz wieder in Deutschland. Jetzt war ja Auswärtsspiel in Girona, da muss ich nicht immer dann noch vor Ort sein. Aber ja, ist schon die Saisonvorbereitung. Die Testspiele haben mir gezeigt, man kann sich auf die neue Saison freuen. Und das sieht vieles gut aus, auch wenn es ja viele große Themen gibt, die man besprechen kann, aber ja, ich bin eigentlich positiv guter Dinge überall eingestellt.
Du hast es schon angesprochen, es gibt wirklich einige Themen zu besprechen und das werden wir heute auch tun in aller Ausführlichkeit. Doch bevor wir auf die Themen der neuen Saison eingehen, dachte ich, gucken wir noch einmal kurz zurück in die letzte Saison. Die letzte Saison hat ja auch durchaus noch Gesprächsstoff zu bieten und wirft ja auch dann ja so einen kleinen Schatten voraus auf die neue Saison. Gibt es so zwei Seiten im Prinzip, die man betrachten kann. Einmal wirklich die grandiose Champions League-Saison, die nicht immer einfach war, aber letztendlich mit dem Titel doch sein krönendes Ende gefunden hat. Und dann die Probleme in der Liga und auch im Pokal, also die schwache nationale Saison. Wie bewertest du das rückblickend? Ist es für dich eine erfolgreiche Saison gewesen oder ist da noch so ein fader Beigeschmack vom frühen Ausscheiden im Pokal und ja, Platz 3 in der Liga ohne Chance auf den Titel?
Ja, peinliches Ausscheiden im Pokal gegen Leganés war dabei. Selten das Bernabéu so kritisch und entsetzt fast schon erlebt. 17 Punkte in der Meisterschaft hinter Meister Barcelona ist eigentlich auch ein Unding, aber dann trotzdem irgendwie in den Spitzenspielen in der Champions League Bayern, Juventus, Paris ausgeschaltet und dann auch im Finale quasi gerockt und jetzt 13 der Champions League Titel. Also schon eine erfolgreiche Saison gewesen, aber eine mit sehr viel Verbesserungspotenzial. Das hat man eigentlich schon früh gesehen, dass Leistungsträger oder wichtige Stützen aus der Double-Saison 16-17 wie Morata, James, Pepe, die da abgegeben wurden, weswegen dann man dann in der Liga ja, ein bisschen Federn und Punkte gelassen hat. Das war oft gegen kleine Gegner, kleine Mannschaften wie Betis Sevilla, die 1-0 in Bernabéu gewonnen haben. Damals beim Liga-Neuling Girona mit 1-2 unter die Räder gekommen. Villarreal hat die Königlichen geschlagen und das waren alles so Spiele, wo man teilweise auch irgendwie 25 Chancen, Torgelegenheiten hatte, kein Ding reingemacht hat, aber dann der Gegner irgendwie eine seiner 3, 4, 5 Chancen genutzt. Also da waren viele mentale Sachen, viele ideenlose Angriffe, nur Flanken aus dem Halbfeld, dann aber auch viele Anfälligkeiten defensiv, wo dann direkt Fehler zu Gegentoren führten. Also viele Punkte, wo man gesehen hat, oh, da muss man sich verbessern, auch hinsichtlich des Kaders, wo die zweite Reihe nicht so stark war, wie noch in der Meistersaison 16-17. Und ja, da hätte man eigentlich seine Lehren draus ziehen können. Ist jetzt so gesehen noch nicht geschehen. Allerdings war auch ein großer Faktor Zinedine Zidane. Der hat bei seinem Rücktritt, wenn man das Ende Mai eben sich eingestanden, dass er nicht mehr sieht, dass die Mannschaft noch gewinnen wird, dass er die Mannschaft nicht mehr so erreicht und die Mannschaft eben neue Impulse benötigt. Und das ist in Form des neuen Trainers soweit geschehen. Gestern hat es dann doch, am Sonntag hat es geklappt, in Girona zurückgelegen, Rückschlag erlitten. Da hat man sich in La Liga letzte Saison nicht so oft wieder dann wieder von erholt, aber da hat es geklappt. Die Mannschaft hat Reaktion gezeigt, nach der Halbzeit komplett anders gespielt, besser gespielt und dann ja nochmal aus einem 0-1 ein 4-1 gemacht. Und da sieht man schon Lopetegis erste Früchte und ja, kann nur besser werden. Aber ja, der Kader ist doch noch etwas dünner, so dünn wie in der Vorsaison und da, um da wieder irgendwie in der Meisterschaft mitreden zu müssen, bräuchte es sicherlich noch ein paar Alternativen, zum Beispiel einen Mittelstürmer, weil wenn Bale oder Benzema sich verletzen, die sich jetzt durchaus gesteigert haben aus Ronaldos Schatten raus zu sein scheinen. Wenn die sich verletzen, ja, was macht man dann?
Ja, das sind viele offene Fragen. Ich würde sagen, du hast jetzt ganz schön viel auch ausgeholt. Ich würde sagen, da picken wir uns mal ein, zwei Themen von raus, die wir näher besprechen sollten. Und allen voran natürlich der Trainerwechsel. Das war ja auch dann Faktor für den großen Umbruch im Sommer. Mich persönlich hat das sehr überrascht, aber als dann die Ankündigung kam, ja, Sonderpressekonferenz mit Zinedine Zidane nach dem dritten Titel, und man hat ja schon im Vorfeld so ein bisschen immer was gemerkt, dass es so ein bisschen rumorte, so gerade Anfang März, glaube ich, war das ungefähr, wo Zidane dann wirklich auch vor den Champions League K.O. Spielen wirklich zumindest aus meiner Sicht angezählt war. Da konnte man sich schon ausrechnen, dass es in die Richtung geht. Hat es dich letztendlich auch überrascht, oder denkst du, dass jetzt auch so ein Zyklus zum Ende gekommen ist und das einfach ein logischer Schritt war?
Überrascht hat es mich nicht wirklich. Wir hatten sogar schon einen Artikel vorbereitet gehabt, weil Zidane hat schon im Februar, im Frühjahr, glaube ich, mal durchleuchten lassen auf den einen oder anderen Pressekonferenzen, dass er müde sei, dass der Job sehr anstrengend ist bei Real Madrid. Und da ist er nun mal auch ein Typ, der auch als Spieler schon seine Karriere relativ früh 2006 beendet hat, obwohl er im Nachgang noch gesagt hat, er hätte auch noch ein, zwei Jahre spielen können. Aber dem dann auch einfach familiäres wichtig ist, der dann auch sieht, okay, jetzt ist der höchste Punkt, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt zu gehen, und den hat er erwischt. Da können sich andere Trainer sicherlich auch ein bisschen ein Vorbild nehmen, irgendwie am höchsten Punkt des Erfolgs zu gehen, und das hat Zidane geschafft. 3 Jahre bei Real Madrid, 3-mal die Champions League gewonnen und ich weiß gar nicht, wie viele Titel insgesamt, 9 Stück oder so in den 3 Jahren. Also Wahnsinn, was der alles erreicht hat mit der Mannschaft, die da auch unter Rafael Benitez noch an einem Tiefpunkt war, ordentlich Niederlagen kassiert hat, auch im Klassiko damals noch ein 4-0, glaube ich. Und die Mannschaft hat er wieder zusammengefügt, zusammengebracht, Motivation wieder hochgesteckt, und ja, haben plötzlich wieder alle kämpfen können, wieder alle um die großen Titel mitspielen können, aber dann doch mehr in den Spitzenspielen, wenn die Champions League-Hymne ertönt, als jetzt in den Liga-Wettbewerben, wo man da einfach, ja, letztes Jahr Federn gelassen hat. Aber hat mich nicht überrascht. Konnte dann doch viele nachvollziehen auch, dass er diesen Schritt erwägt hat, auch um einfach der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Und so gesehen ist man da im Guten auch auseinandergegangen, und sein Legendenstatus bleibt intakt.
Ja, das war auch meine Wahrnehmung, dass man auf jeden Fall ihm zugestehen muss, dass es ein sehr, sehr guter Zeitpunkt war. Ich glaube, nach 3 Titeln in Folge wäre wenig noch möglich gewesen. Allerdings hat er ja über die ganzen Jahre hinweg national gar nicht mal so unglaublich viel abgeräumt. Da hat er immer wieder viel liegen lassen. Da war der FC Barcelona in der Zeit unter Zidane auch deutlich erfolgreicher als die Königlichen. Ist das ein Faktor, wo man sagen kann, Zidane hat da seine Probleme auch als Trainer gehabt und hat da vielleicht nicht die optimalste Arbeit geleistet? Und vor allen Dingen, den kann man auch fragen, was macht den Trainer Zidane aus? Ist es denn wirklich die Fokussierung auf die Topspiele, dass da alle topfit sind, alle auf den Punkt motiviert sind und dass die Mannschaft dann funktioniert?
Einerseits würde ich schon sagen, Zidane ist mehr der Typ Kumpeltrainer, nicht ganz wie Jürgen Klopp, der das ja im Maximum irgendwie ausübt, der einfach weiß, wie einen guten Draht zu den Spielern immer hatte, ob das jetzt die Topstars waren, wie Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, aber auch junge Talente oder auch Eigengewächse, Routiniers, Wied Groß, Modric, also alle hat er gut überrascht, alle erreicht, alle haben immer die besten Worte über ihn gewählt, aber trotzdem hat er auch immer, ja, taktisch variieren können, und das haben ihm ja einige anbelangt, die ja, dass er da nicht so variabel wäre, dass er immer 4-3-3 spielt. Nö, er hat immer sowohl personell als auch vom System variiert. Gegen Paris war eine ganz andere Mannschaft als gegen Bayern auf dem Feld, aber ja, in der Liga da hat einfach diese Kontinuität gefehlt, aber das ist nicht unbedingt eine Zidane-Sache, das ist einfach, irgendwie ist das bei Real Madrid drin, also man ist ja nicht umsonst 13-facher Europapokalsieger, so mit riesigem Rekord, aber dann in der Liga in den letzten Jahren hat man das doch oft schleifen lassen. Jetzt, wann war es, 2017 war auch das erste Double, also Meisterschaft und Europapokal, seit 1958. Seitdem hat das die Mannschaft nie mehr hinbekommen. Man kann sich da irgendwie anscheinend nur auf einen Wettbewerb fokussieren, oder es geht da zumindest immer die Motivation dann im anderen verloren. Und das hat man in La Liga letzte Saison gesehen, wenn man sich da von, ja, Betis oder Girona hat vorführen lassen. dann hat das schon was zu bedeuten hinsichtlich Einstellung und mentale Stärke, wie man dann sich zurückkämpft. Aber wenn eben Champions League Hymne ertönt, dass sie dann einfach ganz anders drauf sind und dann wieder, die brauchen dann vielleicht auch Gegner wie Bayern München im Gegensatz zu Betis. Und das hat sie dann am Anfang durchaus auch geschafft. Man hatte da, als er 16-17 zur Rückrunde Benitez ersetzt hat, da hat man ja auch anfangs, ich glaube, 11 Punkte Rückstand auf Barcelona gehabt und am Ende war es dann doch noch ein relativ enges Rennen mit nur noch einem Punkt Rückstand. Da hat das schon noch geklappt. Da haben einfach diese neuen Impulse mit Zidane, der Legende als Trainer, noch funktioniert. Zweite Saison, da ging es dann auch noch, Double gewonnen, aber letzte Saison hat er die Mannschaft dann nicht mehr so erreicht im nationalen Wettbewerb. Konnte sie nicht mehr so motivieren, aber da war es dann auch eine Kadersache, dass da eben wichtige Spieler aus der Double-Saison gefehlt haben, wie James oder Morata.
Ja, ohnehin bei Real Madrid hat man, so zumindest aus meiner Sicht, immer wieder das Problem, dass auch sehr, sehr viele Nebenkriegsschauplätze auftreten, gerade auch in Konflikten mit Florentino Perez, was auch die Kaderzusammensetzung angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass Trainer regelmäßig überstimmt werden, wenn es darum geht, auch genug Breite in den Kader zu bekommen. Während Florentino Perez immer mal wieder darauf aus ist, vor allem Topspieler zu verpflichten. Meinst du, das ist auch ein großer Faktor gewesen? Und inwiefern könnte es langfristig zum Problem werden?
Och, naja, Florentino Perez hat sicherlich noch ein Image, dass er gerne einkauft, gerne groß einkauft, so wie Real Madrid auch noch das Image hat, ein Kaufclub zu sein, aber das ist eigentlich seit Perez 2009 wieder zurückkam und da ganz groß auf Shoppingtour war mit Ronaldo, Alonso, Benzema und so weiter, ist das eher hinfällig. Er hat halt einfach seinen großen Kader gesucht, der viermal in 5 Jahren Champions League gewinnen kann. Den hat er jetzt gefunden und der wurde dann seitdem nur noch punktuell verändert. Also klar, Ronaldo und Bale waren sehr teuer, aber man hat auch günstig eingekauft. Rafael Varane kam 2011 für 10 Millionen. Casemiro, glaube ich, für ein paar wenige Millionen ist jetzt Stammspieler. Asensio genauso 3,5 Millionen. Also man hat da schon eher diese Taktik, jetzt eher junge Talente, riesige Talente zu holen und die ganz kontinuierlich aufzupäppeln, auszubilden. Und das hatten bei dem Isco genauso geklappt wie beim Varane, die jetzt alle Stammspieler sind und die Weltklasse längst erreicht haben. Klappt nicht immer, so ein Iaramendi zum Beispiel ist wieder zurück bei Real Sociedad, kam damals auch als vielversprechendes Talent. Geht halt nicht immer, aber da ist man schon eher drauf, nicht so wie der Markt, jede Saison 200 Millionen auszugeben. Das war mal, ja, 2009. Aber seitdem hat man den Kader und verändert die nur noch punktuell. Auch ein Kroos und ein Modric haben nur jeweils 30, 35 Millionen gekostet. Und da würde ich eher sagen, Perez ist jetzt eher ein Schnäppchenfinder, Schnäppchensucher, ist deswegen auch eher noch zurückhaltend auf dem Transfermarkt in diesem Sommer, weil einfach es keinen wirklichen Backup-Stürmer unter 50 Millionen gibt, der Mannschaft sofort weiterhelfen würde. Also ist das jetzt kein Problem, was man da mit Perez hat. Er hat seinen Kader und hat die großen Erfolge, ist jetzt Madrids zweiterfolgreichster Präsident in der Historie nach Santiago Bernabéu. Und deswegen kann man ihm eigentlich wenig ankreiden, auch wenn das Fans gerne tun, weil er jetzt wieder so zurückhaltend ist auf dem Transfermarkt und auf lange Sicht, klar, Ronaldo ist jetzt weg und es ging in den letzten Jahren immer irgendwie die Ältesten, das war auch mal ein Xabi Alonso und jetzt nächstes Jahr wären dann vielleicht Luka Modric oder Sergio Ramos dran, aber noch gibt der Erfolg Florentino Perez recht und auch aktuell sieht das wieder okay aus, man ist jetzt Tabellenführer nach den 2 kleinen Spielchen, aber das ist schon eigentlich, für mich gibt es da nicht viel Grund, Perez zu kritisieren.
Okay, sehr gut. Also auf die Transfers kommen wir später auch nochmal kurz zu sprechen. Aber um das Thema des Trainerwechsels nochmal kurz abzuhandeln, kommen wir doch mal auf den neuen Trainer zu sprechen, Julen Lopetegui. Ein Mann, den man geholt hat von der spanischen Nationalmannschaft. Die Verpflichtung war ja seinerseits schon auch relativ kurios. So kurz vor der WM, dann direkt mit der Entlassung bei der spanischen Nationalmannschaft. Das war alles so ein bisschen holprig. Er selbst, ein Mann ohne besonders große Erfahrung im Clubfußball, hat für den FC Porto gearbeitet, so mittelmäßig erfolgreich, war sonst vor allem für den Verband tätig und war vor allem auch spanischer U21-Nationaltrainer, wovon er, glaube ich, jetzt auch noch durchaus zehrt. Ist er aus deiner Sicht der richtige Mann oder war er denn doch letztendlich nur die zweite oder dritte Wahl?
zweite oder dritte Wahl, das lässt sich schwierig beurteilen. Sicherlich gab es da Kontakt zu verschiedenen Leuten. Allegri wurde angefragt von Juventus, angeblich auch Hoffenheims Nagelsmann, aber das muss ja nicht bedeuten, dass der eine Prio 1 hatte oder Lopetegui nur Prio 3. Für mich ist es eine sehr gute Wahl. Er kennt auch den Club, das ist auch immer wichtig, spricht die Sprache und so weiter, auch Englisch, das ist immer sehr wichtig. Und er ist nun mal der Mann, für was der Club jetzt aktuell brauchen könnte. Also keine Radikalkur, neuen Kader, neue Topstars, sondern sanfte Evolution. Und da ist er nun mal einerseits ein Jugendförderer, das hat er in Spanien zu 19 wie auch in der U21 gezeigt, auch in der Nationalmannschaft. Viele Madrilenen auch gefördert, Isco und Asensio sind da ja durchaus nochmal, haben den nächsten Schritt unter Lopetegui gemacht. Und deswegen ist das eine sehr gute Sache. Auch Marcos Llorente oder Dani Ceballos habe ich schon in den Testspielen eigentlich verbessert gesehen als noch unter Zinedine Zidane. Und einfach dadurch, dass jetzt dieser Generationswechsel mehr und mehr fällig wird, kann er das sanft antreiben und ist da durchaus für mich der richtige Mann. Während ein anderer vielleicht ja auf große Shoppingtour gegangen wäre. Aber das ist nun mal nicht mehr so Real Madrid Sache, wo man einfach nicht mehr jede Marktentwicklung mitgehen will, um jetzt auf Stechen und Brechen vielleicht einen Icardi für 150 Millionen zu holen, der sich dann vielleicht doch auch als Flop entpuppt hätte. Also für mich, ich bin sehr zufrieden mit dem Lopetegui, auch weil man schon auf dem Platz sieht, dass sich da vieles verändert hat. So ein Pressing gab es unter Zidane nicht, wie er der Mannschaft wieder im Training auch so Spaßübungen beibringt oder wie die Mannschaft Spaß im Training hat. Das sah ich unter Zidane jetzt auch nicht so oft, was keine Kritik ist, einfach nur Lopetegui macht da was anders und das macht er gut und deswegen ist er für mich aktuell der richtige Mann.
Ja, du hast es schon angesprochen, gerade die jungen spanischen Spieler bekommen jetzt auch mehr Spielzeit. Ja, ich denke da gerade an Dani Ceballos, aber auch zum Beispiel Nahum Fernandes, der aus meiner Sicht jetzt schon ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen und einen neuen Stellenwert sich erarbeitet hat. Meinst du, dass die spanischen Spieler jetzt wesentlich das neue Bild von Real Madrid prägen werden und auch sozusagen die neue Starrolle einnehmen können? Ich denke da an den Isco, der ja unter Lopetegui immer sehr, sehr gut funktioniert hat, und auch ein Asensio.
Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Es gibt da viele Fans, die auch meckern, er würde nur Spanier einsetzen, aber das ist einerseits kompletter Unfug. Luka Modric hat halt jetzt aktuell scheinbar immer noch Trainingsrückstand, war jetzt deswegen noch nicht in den bisherigen Mini-3-Pflichtspielen der Saison, es sind ja noch nicht viele, war bisher nur auf der Bank. Klar, so ein Dani Ceballos, der ist jetzt auch in der internen Rangordnung eins nach oben gerückt. Letzte Saison war er nur, weiß nicht, der fünfte zentrale Mittelfeldspieler, jetzt nur noch der vierte, also Kovacic zu Chelsea verliehen. Deswegen rückt er eins vor. Federico Valverde, der Uruguayer, dadurch nimmt seine Rolle ein, wird dadurch vermutlich weniger zu Einsatzchancen kommen. Aber Dani Ceballos hat das Potenzial, das schon bei der U21-EM damals gezeigt, und ist ein Riesentalent. Nacho Fernandes sowieso die Legende. Also kein Madrid hat wahrscheinlich die beste Innenverteidigung der Welt mit diesen drei Weltklasse-Männern. Jesus Vallejo da mal außen vor gelassen und Nacho einfach auch die Stärke, so polyvalent auf allen Positionen in der Viererkette eingesetzt werden zu können. Super Spieler, aber auch da Rafael Varane hat man auch im Supercup-Finale noch Trainingsrückstand angemerkt, dass da war irgendwie an drei Gegentoren mehr oder weniger aktiv beteiligt mit seinen Fehlern. Deswegen sollte man da jetzt noch nicht sagen, Lopetegui will nur Spanier einsetzen. Real Madrid ist ein spanischer Verein, hat deswegen viele Spanier, und auch das ist ein bisschen die Taktik oder die Strategie der letzten Jahre. Eigengewächse hochziehen. Lucas Vázquez war unter Zinedine Zidane auch schon der Liebling. Wurde jetzt auch immer eingesetzt, und Borja Mayoral scheint sich auch durchgesetzt zu haben gegen Rückkehrer Raúl de Tomás. Also sieht jetzt noch so aus, als würden viele Spanier spielen, aber das wird sich auch wieder, wie sagt man, akklimatisieren, wieder ein bisschen gleichziehen, und da kommen dann auch andere wieder zum Einsatz. Also da noch ist das zu früh, da Fazit zu ziehen. Klar, Lopetegui hat Isco bestimmt eine große Vorliebe für Isco und Asensio, aber das wird sich alles zeigen.
Und jetzt zum Abschluss dieses Themenblocks nochmal, du hast es angesprochen, es ist noch alles recht früh, aber wir bei 90 Plus haben eine große Vorliebe für gewagte Prognosen. Und was denkst du, hat Lopetegui eine große Zukunft bei Real Madrid, oder ist er nur ein Übergangstrainer, bis ein sehr, sehr prominenter Trainer ihn ablösen wird und die neue Erfolgswelle mit sich bringen soll?
Lopetegui ist der Mann für die nächsten 3 Jahre bei Real Madrid. Länger hält sich das im aktuellen Fußballgeschäft dann doch weniger. Also auch ein Mourinho wird irgendwann bestimmt United verlassen und ein Guardiola City. Das ist dann irgendwie doch so schnelllebig heute. Aber ich denke nicht, dass Lopetegui der nächste Benitez ist, der es nur ein halbes Jahr hier hält. Also klar, auch er wird einen Titel einfahren müssen und da müsste schon noch was her zum Saisonende. Aber so vorschnell ist, wird man da auch nicht sein. Sollte jetzt irgendwie im Dezember plötzlich Madrid wieder 5-6 Punkte Rückstand auf Barcelona haben, da wird dann bestimmt nichts passieren. Also ich traue ihm das zu. Er kennt auch den Club, hat schon die Castilla trainiert, bei Real Madrid sogar dort gespielt als Spieler selbst. Und er ist da für mich der ideale Mann und wird da sicherlich einiges Gutes voranbringen und auch über die Saison hinaus bei den Königlichen bleiben.
Damit haben wir den Blog zum Thema Trainerwechsel abgehakt. Also die erste große Personalie des Sommers ist damit erledigt. Nach einer kurzen Pause werden wir gleich auch noch auf das zweite große Thema, die Ronaldo-Nachfolge, zu sprechen kommen. Aber kurz eine kleine Pause. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Thema Real Madrid und der große Umbruch im Sommer. Der erste Schritt des Umbruchs war natürlich der Trainerwechsel von Zinedine Zidane hin zu Julen Lopetegui. Aber jetzt kommen wir noch zum zweiten großen Thema. Cristiano Ronaldo hat, wie wir alle wissen, Real Madrid verlassen und sich Juventus Turin angeschlossen. Und was jetzt? Real Madrid hat keinen direkten Nachfolger verpflichtet, hat keinen großen Namen in die Mannschaft aufgenommen, sondern versucht es erstmal aus den eigenen Quellen zu schöpfen. Wie gesagt, wir haben schon angesprochen, Marco Asensio, Isco, die werden sicherlich eine größere Rolle spielen. Ein anderer Name, der da sicherlich sofort in den Sinn kommt, ist Gareth Bale, der, wenn er verletzungsfrei ist, sicherlich auch immer einer der besten Spieler der Welt sein wird. Und dann haben wir natürlich noch den guten alten Benzema. Doch wer wird es denn nun? Wer kann die Tore, die Cristiano Ronaldo erzielt hat, auffangen?
Keiner. 40 bis 50 Saisontore pro Saison und das in den letzten 8-9 Jahren garantiert einem kein Spieler, da gibt es vermutlich auch keinen auf dem Planeten, der dir das sichert und deswegen kann es da keinen einen Nachfolger für Cristiano Ronaldo geben, aber man hat jetzt schon sowohl in den Testspielen als auch in den ersten 3 Pflichtspielen gesehen, Benzema, Asensio, Bale, die haben alle schon den Schritt irgendwie aus diesem riesigen Schatten Ronaldos getan, sich schon weiterentwickelt, Bale ist plötzlich viel beweglicher, auch im 1-gegen-1, eine Waffe immer im Konterspiel gestern gegen Girona wieder geknipst. Benzema knipst, das hat er irgendwie, scheint er verloren oder vergessen zu haben letzte Saison, aber jetzt klappt's wieder. Ob jetzt als Elfmeterschütze sicher, Ramos hat ihm einen Ball geschenkt oder einfach so angespielt werden im Strafraum und zack, zack. Also das funktioniert. Asensio arbeitet viel, auch mit dieser Freiheit auf den Flügeln zu wechseln zu dürfen. Das beflügelt alle. Man hat nicht mehr diesen einen festen Mann vorne, nach dem sich alle richten müssen, sondern es scheint freier zu sein. Die Spieler spielen aktuell gefühlt freier auf und haben sich schon weiterentwickelt. Und deswegen gibt es da keinen einen neuen Nachfolger für Cristiano Ronaldo. Klar, man war wohl an Eden Hazard dran, der dann irgendwie doch nicht wollte, obwohl er nach der WM sagte, oh, jeder weiß, wohin er jetzt will und Tapetenwechsel soll kommen, aber dann halt nicht. Also wer nicht zu Real Madrid will, ist auch selbst schuld. Man hat Vinicius Junior schon vor einem Jahr verpflichtet, der kam jetzt aus Flamenco, soll erstmal in der Castilla eingesetzt werden, aber immer noch mit Option, sollte Not am Mann sein, mit in die erste Mannschaft helfen. Das ist einfach, um ihn ganz ruhig, ohne den Druck der Presse und der Fans aufbauen zu können, weil wenn er einen Fehler macht, dann ist er direkt auf der Abschlussliste, wie es auch zum Beispiel in Iheanacho erfahren hat oder. Von dem her ist das okay. Man ist nur ein bisschen dünn vorne besetzt. Ich wünsch mir noch einen Knipser, aber nur einen einzigen Ersatz für Cristiano Ronaldo gibt es sowieso nicht auf diesem Planeten.
Du hast es angesprochen, die Mannschaft wirkt in den ersten Spielen zumindest auch deutlich variabler vorne. Darin liegt sicherlich auch eine große Chance und vor allem auch Gareth Bale, wie gesagt, spielt ja immer groß auf, auch in den letzten Jahren, wenn Cristiano Ronaldo nicht dabei ist. Meinst du, er kann wieder an seine Hochform wie im letzten Jahr bei Tottenham Hotspur anknüpfen? Und vor allem die große Frage ist, bleibt er die Saison mal verletzungsfrei? Und wenn nicht, was dann?
Ja, den Bale bei Tottenham wird es vielleicht nicht mehr so geben, der ständig aus 40 Metern abzieht und ständig auch noch ins Netz trifft. Aber der hat sich weiterentwickelt. Also vielleicht hat er aktuell das beste Kopfballspiel auf der Welt. Das hat er schon öfter bei Real Madrid gezeigt. Wenn er seine Geschwindigkeit aufs Feld bringt, dann ist er auch nicht aufzuhalten. Und da hat auch Lopetegui schon angesetzt. Der weiß schon auch, wie man tiefstehende Gegner mehr und mehr rauslockt, um dann so schnelle Spieler wie Asensio oder Bale einzusetzen. Das sieht schon alles gut aus. Und er könnte der neue große Mann bei Real Madrid sein, aber keiner, der 40, 50 Tore im Spiel macht. Wichtig für mich ist, durch den Ronaldo-Wechsel wurde ja groß diskutiert, aber war auch für mich in meinen Augen das Beste für alle drei Parteien. Klar, Juventus hat seinen Topstar, Ronaldo kann jetzt nochmal neue Rekorde knacken in Italien und kriegt ein bisschen mehr Gehalt. Und Real Madrid, klar, haben ihren Topstar abgegeben, aber dafür mussten sie nicht Bale oder Asensio abgeben, weil die haben nach dem Champions-League-Finale auch Zweifel bezüglich ihrer Zukunft geäußert. Und Bale hat nicht immer gespielt in den Spitzenspielen, Asensio auch nicht immer. Jetzt haben sie quasi schon eher eine Garantie, dass sie auch gegen Bayern, Paris und Juventus spielen oder von Beginn an spielen dürften. Und das war letzte Saison nicht so der Fall. Jetzt durch Ronaldo ist schon mal ein Platz frei geworden und das scheinen sie aktuell zu nutzen. Spielen befreit auf, gefallen mir sehr. Auch nach dem Rückstand nicht mit hängenden Schultern und hängenden Köpfen, sondern weiter geht's voran. Und deswegen ist die Mannschaft intakt und die beiden machen das gut. Und Benzema, ja, knipst wieder, aber war auch da schon von mir ein bisschen vorhergesehen. Er ist jetzt nicht mehr nur noch der Vorarbeiter für Cristiano, sondern kann jetzt auch mal selbst schon eher mal den Abschluss suchen und auch gesucht werden im Strafraum. Und das klappt bisher. Also ich bin zufrieden.
Ja, wo wir gerade schon mal bei den Top-Spielen sind, ist natürlich klar, war Cristiano Ronaldos große Bühne, hat immer wieder auch gerade in den wichtigen Spielen wichtige Tore erzielt. Man denkt zum Beispiel an das Spiel gegen Juventus Turin in dem vergangenen Jahr. Meinst du, dass es da ein großes Risiko geben könnte, dass diese Tore in der Crunch-Time einfach mal fehlen könnten, weil eben nicht mehr Cristiano Ronaldo, der über allen anderen steht, weg ist?
Ja, so eine Motivation, wie Cristiano Ronaldo auf den Platz gebracht hat, wenn er die Champions League-Hymne gehört hat. Das ist schon schwierig, dass da einer rankommt. Aber gegen die Bayern hat man auch keine Ronaldo-Tore gebraucht. Und das hat genauso funktioniert wie dann im Champions League-Finale, wo dann Bale frisch eingewechselt noch zwei Traumtore ausgepackt hat. Also das geht in der Theorie schon. In der Praxis dann, wenn es jetzt mal, keine Ahnung, wahrscheinlich kommt wieder Dortmund in der Gruppenphase, da muss auch mal wieder einer dann zur Stelle sein und aus irgendwie zwei Chancen, drei Dinger machen. Cristiano Ronaldo ist so gesehen nicht zu ersetzen, aber durch das Team kann das gelingen. Und dann knipsen halt Bale, Asensio und Benzema beide. Statt Ronaldo-Hattrick hat man dann drei BBA-Tore. Wäre auch okay.
Meinst du denn, da passiert noch was bis zum Transferschluss? Seit Freitag ist der Transferschluss. Butragueno hat schon so ein bisschen die Erwartungen gedämpft. Aber kommt vielleicht noch der ein oder andere Spieler dazu?
Wahrscheinlich nicht. Also nee, wir predigen das eigentlich schon seit Wochen, dass so gesehen auch nicht viel auf dem Markt ist. Manche bringen dann natürlich so einen Falcao und Martial und Cavani ins Spiel. Aber das ganz große Ziel bei Real Madrid, Spielerziel, ist nun mal Kylian Mbappé. Auch ein Neymar, aber die kriegst du dieses Jahr nicht. Also nächstes Jahr. Und dann brauchst du jetzt nicht für 150 Millionen einen Icardi oder einen Cavani oder einen Lewandowski holen, sondern denkst dir, die Saison irgendwie noch über die Bühne bringen und dann nächstes Jahr dann endlich Mbappé, den zukünftigen Weltfußballer, holen, sag ich mal. Ich sage immer, ein Mittelstürmer braucht es schon noch. Nur mit einem Majoral jetzt als Benzema-Backup in die Saison gehen, da wird es mir schon Angst und Bange, auch wenn ich ihn in der Saisonvorbereitung gut mit Leidenschaft und nicht lange gefackelt beim Abschluss gesehen habe. Das hat mir schon gefallen, aber da bräuchte es schon noch einen, der auch nochmal andere Attribute mitbringt. Kopfballspiel, ein Knipser am Strafraum ist, auch mal die Gegenspieler nervt. So ein bisschen wie Chicharito, ständig lauernd und dann einfach nur noch einen Kontakt und drin. Mariano Diaz könnte sowas sein, vielleicht auch Rodrigo von Valencia, aber auch da heißt es schon 120 Millionen für Rodrigo. Beide hätten sogar schon Erfahrung im Verein gehabt, das ist auch immer wichtig bei Real Madrid. Aber ja, sieht einfach nicht danach aus. Der Markt gibt da nicht viel her und große Ziele wie Mbappé oder auch ein Harry Kane, die sind nun mal aktuell nicht zu haben. Und da muss man jetzt einfach selbst sehen, dass man die Saison so zu Ende bringt und auch hofft, dass Bale und Benzema verletzungsfrei bleiben oder jetzt nicht irgendwie mal 3 Monate ausfallen. Ja, deswegen sagen wir, da wird nicht mehr viel passieren auf dem Transfermarkt, außer es tut sich noch ein super Schnäppchen auf, dass man einen Mittelstürmer unter 50 Millionen findet, der sich dann auch gerne auf die Bank setzt und ab der 80. Minute genauso Gas gibt wie von Minute 1 an.
Ja, der Saisonstart hat aber jetzt zumindest vermuten lassen, dass es so schlecht nicht um Real Madrid bestellt ist, aber es wurde ja auch trotzdem einiges getan, nicht besonders viel, aber ja, 2, 3 Ergänzungen wurden dann doch verpflichtet, die können wir auch mal eben kurz betrachten. Vielleicht ein bisschen mehr als eine kleine Ergänzung ist an dieser Stelle sicherlich Thibaut Courtois, in den ersten beiden Spielen noch nicht gespielt, was sicherlich auch verständlich ist angesichts des Rückstands nach der WM. Keylor Navas hat ja auch schon angedeutet, er will seinen Platz nicht ganz kampflos räumen, hat bisher ja auch gut gehalten, würde ich sagen. Aber wie siehst du die Verpflichtung von Thibaut Courtois angesichts der geringen Ablösesumme, sicherlich auch ein Schnäppchen? Bist du zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden. Also ich habe immer gesagt, Navas hat für mich so zu den Top 6 der Welt gehört und Courtois war da schon eher in den Top 3 drinne. Und ja, warum sich nicht verstärken, wenn sich so ein Schnäppchen schon quasi selbst anbietet? Der wollte ja auch nach Madrid aus privaten Gründen zurück, wegen seiner 2 Kinder hier mit seiner Ex-Freundin. Das ist für alle Parteien bestimmt auch okay gewesen. Und ich finde es gut, dass Navas alles andere als kampflos sich präsentiert, sondern den Kampf annimmt und jetzt auch schon 2, 3 gute Spiele gemacht. Gestern wieder sich die Note 1,5 bei uns verdient. Klar, ist in Spanien ein Riesenthema, gibt Riesengemecker auch bei unseren Lesern und Fans. Warum holt man sich einen 35-Millionen-Mann, den besten Torhüter der WM und lässt ihn nicht spielen? Ja, der muss halt auch erstmal sehen, wie funktioniert ein Ramos, wie kann ich den anspielen, wie spielt der mich an, wo muss ich stehen? Also das muss erstmal kommen. Am Ende schenkst du dir einen Ball direkt ins eigene Netz und dann ist das Gemecker auch groß. Und Navas hat es aber auch genauso verdient zu spielen. Er zeigt jetzt, scheint es jetzt auch nochmal sich gesteigert zu haben, nachdem er zum Beispiel gegen Juve Matuidi da ein Tor geschenkt hat und so weiter. Ist schon auch immer für einen Patzer gut, aber gibt keinen Torwart, der da ohne Patzer auskommt. Und Courtois wird seine Minuten kommen. Mal sehen, worauf es hinausläuft. Also Lopetegui hat schon Rotation angedeutet. Bedeutet das jetzt, einer darf in La Liga und der andere in Champions League und Pokal ran? Und welcher von den beiden? Oder gibt's doch eine klare Nummer 1? Mal sehen. So gesehen kann da bis zum 31. August noch was passieren. Ein Torhüter wird noch gehen. Vermutlich eher Kiko Casillas, der jetzt aktuell nur die Nummer 3 ist. Vielleicht aber auch Andriy Lunin, der Ukrainer, 19 Jahre alt, wird wohl an Leganés verliehen. Aber ja, ich bin zufrieden mit der Torhüter-Situation.
Ja, wie gesagt, du hast das mögliche Wechselspiel ja schon angedeutet. Also siehst du da eher weniger Konfliktpotenzial, falls dann Courtois doch noch nicht so viel spielen sollte, wie er sich das vielleicht erhofft hat?
Ach, das Konfliktpotenzial kommt dann eher von Medien und Fans. Also Navas ist ein menschlich astreiner Typ und hat auch sein Verhältnis zu Kiko Casillas in den letzten 3 Jahren war auch so gut, weil sie einfach sich so gut verstanden haben, im Training unterstützt haben. Da gab es dann nie Streitereien. Klar, jetzt hast du 2 nominelle Nummer-1-Spieler, aber auch da wird man das so lösen, dass die beiden freundschaftliche Rivalität auf den Platz legen. Und klar, wenn dann einer mal doch mal irgendwie 2, 3 dicke Patzer raushaut, dann kann sich das schon wieder verändern. Dann mit der Situation, wer dann wo spielt, aber so ist, hat man die beiden Typen, die da nicht unbedingt so Streithähne sind, die das dann vielleicht auch öffentlich führen, sondern die einfach den Wettbewerb im Training fortführen und dort dem Trainer zeigen, wer der Beste ist und wer spielen will. Von dem her ist das eher ein Luxusproblem für Real Madrid. Wen nimmt Lopetegui diesmal? Und klar, da muss man Regeln finden. Du spielst da, aber im Training zeigt sich das und nicht irgendwie, wer was tweetet oder wer wem folgt.
Ja, ein weiterer namhafter Neuzugang, Alvaro Odriozola, neuer Rechtsverteidiger, Konkurrenz zu Dani Carvajal. Sicherlich eine ganz gute Verstärkung im Hinblick darauf, dass man auch Carvajal mal ein bisschen Konkurrenz und auch vor allem Pausen geben möchte. Hat bei der spanischen Nationalmannschaft ja auch schon durchaus überzeugt und ist sicherlich ein Spieler, dem die Zukunft gehört. Wie siehst du seine Rolle in der kommenden Saison? Ich denke mal, er ist ohnehin eher auch für die Perspektive eingeplant.
Ja, für die Perspektive. 22 Jahre alt, ist jetzt kein Talent mehr, aber hat man dann doch gesehen. Letztes Jahr, ich hatte große Hoffnungen in Achraf Hakimi, der jetzt in Dortmund ist, aber der hat das Vertrauen dann doch eher selten zurückzahlen können und Carvajal da keinen Druck machen können. Carvajal dann selbst auch eine eher durchschnittliche Saison gespielt. Auch jetzt bisher die ersten 2-3 Pflichtspiele, da steht Odriozola noch bei 0 Minuten, auch leicht verletzt. Carvajal jetzt auch noch keine Riesenspiele gemacht, also dem wird der Wettbewerb sehr gut tun und Odriozola hat auch seine Stärken, feilschneller Spieler, vielleicht offensiv noch mal ein bisschen stärker als jetzt Carvajal, so sah es zumindest bei den 1-2 Testspielen aus, die er gespielt hat, ein Mann für die Zukunft und ja, Carvajal ja auch noch jung, da muss man jetzt noch keinen Nachfolger unbedingt ihm vor die Nase setzen, aber es kann nur gut sein, auch mit seinen 26 Jahren, der Carvajal, kann er da nochmal unter Druck gesetzt werden, positiven Druck erfahren und dann selbst sich verbessern wieder.
Ja, Odriozola kam ja, wie gesagt, für 30 Millionen von San Sebastian, doch im Gegenzug ist ja quasi im Gegenzug etwas später Theo Hernandez, der Bruder von Lucas Hernandez, zu Real Sociedad gegangen, auf Leihbasis nur ein Jahr, nachdem er für, glaube ich, 25 Millionen von Atletico Madrid geholt wurde. Meinst du, der hat noch irgendwie eine Zukunft bei Real Madrid oder ist es jetzt nur, man parkt ihn ein Jahr da und dann läuft sich das so langsam aus?
Och, der Theo hat schon eher noch eine Zukunft da. Im Gegensatz zu Carvajal ist der Marcelo ja schon ein Stückchen älter jetzt mit 30 Jahren und Theo, ja, hat eine sehr schlechte Saison gespielt, bei uns die schlechteste Note bekommen, so aller Durchschnittsnoten von den Spielern bei Real Madrid. Aber ja, war einfach nicht mehr wiederzuerkennen, wie es noch bei Alaves war. Sicherlich da auch andere Spiele. Alaves nicht so viele Ballbesitzphasen wie Real Madrid, aber das hätte er viel öfter, viel besser lösen können, statt immer nur mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie mit seiner Körperhaltung, Arme hängen runter und hinterherrennen, muss ich das jetzt. Also hat mir gar nicht gefallen. Jetzt bei Real Sociedad, die ersten 2 Spieltage war okay. Aber ich glaube trotzdem noch, dass er ein Mann für die Zukunft sein kann. Ob er dann, an Marcelo kommt so schnell keiner, aber er wäre dann durchaus ein Kandidat, der im nächsten Jahr zurückkommen könnte, um dann vielleicht nochmal Marcelo auch ein bisschen Druck zu machen, so wie es jetzt Odriozola bei Carvajal tut. Aber da muss er sich schon nochmal ordentlich steigern. Die letzte Saison war für ihn zum Vergessen und weiß er auch selbst.
Ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Backup-Position auf links hinten frei. Gestern wurde Marcello aber zum Beispiel auch ausgewechselt, relativ früh zu seinem Überraschen. Dafür rückte Nacho Fernandes auf links. Meinst du, das wird jetzt so die Backup-Lösung sein für die kommende Saison, dass dann eben Nacho hinten links verteidigt anstelle von eben Theo, der im Zweifel den Backup gespielt hat? Oder meinst du, dass zum Beispiel auch nochmal ein Coentrão, dem ich aus meiner Sicht keine Zukunft einräumen würde, da nochmal auf seine Spielzeiten kommt?
Nee, Fabio, die Sache ist durch. Also er hält sich fit in Madrid seit Anfang August, aber da wird einfach nur ein neuer Club gesucht und der Ex-Leih-Club Sporting Lissabon ist bestimmt wieder interessiert, aber Madrid pocht natürlich nochmal darauf, vielleicht ein bisschen Geld nochmal mit ihm zu machen. Kam 2011 auch für 30 Millionen und jetzt schon, weiß nicht, das dritte Mal verliehen. Also Vertrag läuft nächstes Jahr aus, da will man gucken, wenn man noch 5 Millionen für ihn klickt, wunderbar. Ansonsten wird er halt am 31. August um 11 Uhr abends dann doch nochmal verliehen, wahrscheinlich nach Lissabon. Coentrão ist durch, Nacho Fernandes wäre nicht das erste Mal, dass er einen Links- oder Rechtsverteidiger macht, überall aushilft, das ist einfach Weltklasse, ich liebe den Mann. Aber dann eher, Lopetegui hat auch angekündigt, dass Sergio Reguilón aus der Castilla da ab und zu mit hochgezogen wird, auch junger Mann aus der zweiten Mannschaft, hat das in der Saisonvorbereitung gut gemacht und ja, wenn dann auch Nacho vielleicht noch ein Wehwehchen hat oder innen aushelfen muss, weil Vallejo wieder verletzt ist, dann kann man auch mal einen Reguilón mit dazu nehmen, vor allem im Pokal, also Marcelo wird da auch seine Pausen bekommen. Man soll sich da mal nicht so anstellen wie gestern, wo er ja fast ein bisschen gemeckert hat oder zumindest war überrascht Stunk angesetzt hat. Er wollte durchspielen, dass er da nach 60 Minuten mal runter musste. Also da mal ganz ruhig bleiben.
Ja, ansonsten hat sich auf der Abgangsseite ja nicht so wahnsinnig viel getan. Wie du hast es angesprochen, Hakimi ist nach Dortmund gewechselt auf Leihbasis. Auch auf Leihbasis Raúl de Tomás wieder zurück zu Rayo Vallecano, wo er in der Vorsaison wirklich sehr, sehr gut getroffen hat, muss man ja sagen. Ansonsten namhaft ist er eigentlich nur sonst bei den Abgängen noch Kovacic. Mir persönlich hat er eigentlich immer ganz gut gefallen. Gerade in den Spielen gegen Barcelona habe ich ihn einige Male sehr, sehr stark gesehen, wo er dann auch immer wieder sich an Messi gekettet hat und den auch schon ganz gut bearbeitet hat. Ist das ein Abgang, der dir irgendwie wehtut, oder denkst du, dass es mit Ceballos gleichmäßig dann aufgefangen werden kann, sodass es nicht weiter auffällt?
Tut schon weh, da sind auch Ceballos und Kovacic dann doch eher unterschiedliche Spieler. Klar, beide können den Ball aus dem Mittelfeld eher sogar noch aus dem eigenen Spieldrittel, dem ersten Spieldrittel, nach vorne tragen, aber Ceballos sehe ich dann doch noch ein bisschen torgefährlicher. Andererseits ist Kovacic da körperlich stärker und den kann man da auch wunderbar als Manndecker einsetzen. Also das hat auch ein Sergio Ramos oft gelobt. Die Drecksarbeit, die der Kovacic da immer erledigt hat, die wurde dann doch zu selten gelobt von Medien und so weiter. Dass der geht, 24 Jahre, ist schade, aber hat halt gesagt, nach 3 Jahren, wo er kein Stammspieler war, will er doch nochmal irgendwo ein bisschen geforderter sein, ein bisschen häufiger eingesetzt. Finde ich schade, auch so persönlich für von ihm, weil er hat trotzdem in Spitzenspielen gespielt, ob das ein Klassiko war oder gegen Paris war er in der Startelf. Also weiß nicht, was es da groß zu meckern gab. Er ist nun mal der Mann der Zukunft. Luka Modric jetzt mit seinen 32 Jahren ist wahrscheinlich der Kandidat, der nächstes Jahr geht. Und dann wäre Kovacic da. Wahrscheinlich holt man ihn auch zurück, aber da soll sich Chelsea wohl auch ein kleines Schlupfloch geholt haben. Und so wie ich Kovacic als Spieler kenne, wird Chelsea einiges dafür tun, ihn halten zu wollen und den Spieler zu überzeugen. Ihm gehört die Zukunft mit seinen 24 Jahren. Und da gab es eigentlich spielerisch, gab es da nicht viel zu meckern in meinen Augen, was er im weißen Trikot gezeigt hat. Aber er wollte halt jetzt unbedingt gehen, kreide ich ihm menschlich ein bisschen an, dass er da nicht so die Geduld hat, noch mal ein Jahr sich vielleicht hinter Modric einzuordnen. Aber naja, mal sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, dann kommen wir zum Abschluss des Transferblocks nochmal auf die beiden Youngster zu sprechen. Zum einen Vinicius Junior, der dieses Jahr gekommen ist, und dann können wir auch schon mal noch ein bisschen weiter vorausblicken. Rodrigo, der vom FC Santos kommen soll. Wie siehst du diese beiden Transfers? Beide sehr teuer, denn auch sehr kostspielig. Meinst du, das lohnt sich schon, so viel Geld so früh in so junge Spieler zu investieren?
Ja, das ist die große Frage, die schwierige Frage. Rodrigo 17 Jahre, Vinicius ist jetzt gerade erst 18 geworden und dank der Volljährigkeit jetzt schon bei Real Madrid. Sind Wundertüten. Was ich so bisher an Highlight-Videos gesehen habe von beiden aus Brasilien, war okay, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also da gab es von Neymar dann doch ein bisschen mehr aufregendere Szenen. Allerdings hat mich Vinicius dafür umso mehr im Training überrascht. Also mit seiner Schnelligkeit, seinem Dribblings, Auge für die Mitspieler. Das war schon gut, wie er sich auch schon sehr schnell, sehr früh mit Karim Benzema verstanden hat. Das hat mich dann doch guter Dinge gestimmt. Kann bei Rodrigo genau sein, der eher dann nochmal als Mittelstürmer funktioniert. Also auch da sicherlich noch ein bisschen Zurückhaltung der Königlichen bei dieser Position auf dem Transfermarkt, weil man Rodrigo nächstes Jahr holen könnte. Aber das ist alles Zukunftsmalerei. Muss ich zeigen, da gibt es viele kritische Stimmen. Aber ich habe Vinicius bisher gut gesehen in Testspielen als auch im Training. Und jetzt soll er halt erstmal in Ruhe und in einem friedlichen Klima der Castilla aufgebaut werden. Auch die Mannschaft muss er erst noch kennenlernen. Das sah am Sonntagmittag hat er direkt 74 Minuten gespielt. Sah das jetzt noch nicht so gut aus, aber er kennt halt weder Mannschaft noch Trainer. Das muss alles sich eingliedern und dann kann das durchaus funktionieren. Aber es sind Wundertüten.
Ja, also die Barcelona-nahen Medien so ein bisschen verfolgt, da gab es auch schon viel Häme, aber ich sehe es einfach mal als neutraler Beobachter durchaus positiv. Ich finde, Vinicius ist auf jeden Fall Spieler, der unglaublich viel mitbringt, auch schon von seiner Physis her. Das finde ich schon für so einen jungen Spieler sehr beeindruckend, gerade was sein Tempo anbetrifft. Aber wir werden sehen. Beenden wir an dieser Stelle, weil es auch schon ziemlich lang wird gerade, mal kurz den Transferblock. Wir kommen gleich nochmal auf die neue Saison zu sprechen. Kurz vorher machen wir noch eine Pause, aber wir sind dann auch gleich zurück.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind wieder zurück. Wir kommen gleich mal zum letzten Block unseres großen Real Madrid Specials. Es geht jetzt um die kommende Saison, beziehungsweise die bereits laufende Saison. Und dann blicken wir mal ein bisschen voraus. Der Start jetzt mutet ja schon mal ganz gut an. 2 Siege aus 2 Spielen, die vorübergehende Tabellenführung vor dem FC Barcelona, der aber auch beide Spiele gewonnen hat. Doch der Supercup lag vielleicht einigen Fans ein bisschen schwer im Magen, der europäische Supercup wohlgemerkt, wo man dann in der Verlängerung sich ja Atletico Madrid geschlagen geben musste, das seinerseits auch wirklich tolle Tore erzielte und einen sehr guten Eindruck vermittelt hat, was es wiederum aber in der Liga nicht bestätigen konnte. Wie blickst du auf die Saison voraus und wie siehst du so die ersten Eindrücke der Saison?
Ja, einerseits so negativ war die Stimmung nach dem Supercup-Finale auch nicht. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Trotzdem muss man da Atletico gratulieren zu einem tollen Spiel. Wieder mit großem Einsatz und hoher Effektivität da die Tore erzielt. Bei Madrid ging diese Effektivität ein bisschen ab und dann auch hat auch die Luft gefehlt da in der Verlängerung. Die hatte irgendwie, war schien Atletico ein bisschen fitter, aber da gab es keine große Kritik. Und so gesehen ist es auch, Madrid kann irgendwie Atletico nicht mehr. Das hat klar mal in Champions-League-Finalen und Halbfinalen mal geklappt, aber in nationalen Wettbewerben muss man sich da doch öfter mal, hat man mal kassiert gegen die Rochi Blancos und dann jetzt auch wohl anscheinend mal international zum ersten Mal Atletico Real besiegt. Die sind einfach auch dann 120% motiviert, die Simeone-Truppe, und kämpfen viele Fouls, aber das soll da keine Entschuldigung sein. Ich sah das Spiel ganz gut. Die Leistung hat mich zufriedengestellt und setzt sich jetzt auch fort. Also Lopetegui ist da einfach jemand, der die Mannschaft sowohl spielerisch schon vorangebracht hat. Da gab es dann unter Zidane in der Liga doch oft nur so ideenlose Flanken aus dem Halbfeld und irgendwie Hauptsache Ronaldo, der wird schon was mit anfangen. Das war oft ideenlos, vor allem gegen tiefstehende, kämpfende Gegner. Und das hat man jetzt schon 2-mal gut gelöst gegen Getafe, die, glaube ich, 25-mal gefoult haben bei Real 2-0-Sieg. Und auch gestern Girona sehr unangenehm, auch mit den Fans im Rücken, wo man letztes Jahr 1-2 untergegangen ist. Das hat man da schon besser hingelöst, auch weil Lopetegui jetzt noch ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel gebracht hat. Also wenn Kroos seine Pressing-Resistenz auf den Platz bringt, dann kommen Gegner nicht so schnell an den Ball ran und dann vorne selbst noch Pressing bringen die Madrilenen aufs Feld, das sieht schon immer gut aus. Und dann, ja, mal trägt Isco den Ball nach vorne, mal wird ein Außenspieler wie Bale oder Asensio geschickt, auch da, Gegner wird rausgelockt, Platz für Bale oder Asensio, das funktioniert. Benzema irgendwie hat einen Schritt schon nach vorne gemacht, also gibt für mich da echt nicht viel zu meckern, außer jetzt hinsichtlich Kaderplanung, Mittelstürmer, aber so sind das bisher 6 verdiente Punkte gewesen und hey, Spitzenreiter, hey, also dank des besseren Torverhältnisses sieht das schon okay aus. Da weint auch keiner mehr diesem kleinen Supercup hinterher. Klar wäre das schön gewesen im Lopetegis ersten Spiel, gleich erster Titel, aber sollte halt nicht sein. Dafür sieht es danach aus, als könnte es einen großen Titel geben. Ob jetzt Liga oder wen anders, mal abwarten, aber ich bin wie immer zufrieden.
Ja, du hast es schon angesprochen, die ersten Spiele. Wir haben viel über den Vorwärtsgang gesprochen, aber hinten jetzt gerade gegen Girona auch wieder ein bisschen wackelig. Beim Gegentor aus meiner Sicht ein bisschen einfach. Meinst du, da könnte es Probleme gegenüber die Saison so geben? Oder denkst du, dass sich das schnell eingrooven wird und dass Lopetegui da ganz, ganz schnell Lösungen finden wird, gerade wenn er ein bisschen tiefer rücken will und mehr die Konter ansetzen will? Wie siehst du da die Lage?
Ja, da kann es natürlich Probleme geben und das war schon auch in den letzten Jahren immer wieder abzusehen, wenn da Marcelo oder Ramos mal einen Aussetzer haben und das haben sie dann doch oft, dann führt es sehr schnell zu einem Gegentor. Und gestern Marcelo, das Kopfballduell muss er an der Mittellinie nicht direkt gewinnen, aber Ramos rückt raus, wird überspielt, relativ einfach. Und dann, ja, so ein Gegenspieler, wenn der irgendwie nur noch Navas vor sich sieht, der ist dann auch bei 100% und will das unbedingt machen. Und das ist dann immer diese kleine Sensation, also ohne Gegentor geht's selten bei Real Madrid. Und klar, diese Defensivfehler muss Lopetegui, muss die Mannschaft irgendwie ausmerzen. Aber das ist dann auch was, wo Lopetegui gar nicht so ansetzen kann. Also da müssen einfach Marcelo, Ramos und Co. immer konzentriert sein. Und andere fordern da Transfers nochmal in der Defensive. Aber willst du jetzt einen Varane, Ramos, Marcelo oder so auf die Bank setzen? Das ist irgendwie auch nicht denkbar. Und von dem her muss da Mannschaften Lopetegui schauen, dass es so wenig Fehler wie möglich sind, weil Fehler führen meistens zu Gegentoren bei Real Madrid, während die Königlichen selbst 15 Chancen für 4 Tore brauchen, ist es bei Girona, sah das schon anders aus und das sah bei anderen Mannschaften auch schon immer so aus. Kann ein Problem werden, aber solange BBA vorne funktionieren und immer noch einmal mehr treffen, ist das, kann ich auch damit leben, wenn die Mannschaft am Ende 120 Tore, aber 100 Gegentore hat.
Ja, aber man sagt ja eigentlich auch immer so schön, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Und du wolltest dich eben noch nicht so richtig festlegen, ob es, beziehungsweise was für ein Titel es wird. Ich will dich jetzt aber mal gerne ein bisschen festnageln darauf. Meinst du, es kann mal wieder was werden mit der Meisterschaft oder geht der Titel doch dann wieder an die Küste, an den FC Barcelona?
Ja, Liga ist natürlich drin, also Karten neu gemischt und sieht ja aktuell gut aus, auch wenn Barcelona sicherlich nochmal einen stärkeren, wertvolleren, breiteren Kader hat, aber ich sag auch, die Mannschaft soll sich jetzt einfach auf den nationalen Wettbewerb fokussieren, nicht so wie in den letzten Jahren auf die Champions League, wo man schon immer gesehen hat, die brauchen die Hymne, um dort bei 100% zu sein, und dann La Liga haben sie die Gegner auf die leichte Schulter genommen und klar, jetzt man hat auch diese riesige Motivation, Champions League Finale im Stadion von Atletico. Warum nicht da nochmal zum 4. Mal in Folge jetzt dabei sein, aber Liga ist für mich in meinen Augen möglich und realistisch, aber es wird trotzdem am Ende wieder ein 2- oder 3-Kampf sein mit 2-3 Mannschaften, die nah an den 100 Punkten sind. Das ist einfach absoluter Wahnsinn, diese Liga, und ja, vielleicht jetzt auch mit VAR hilft das was, keine Ahnung, also jetzt schon mal 2-3 Elfmeter für die Königlichen schon, das ist auch irgendwie fast schon ein Top-Wert. Vielleicht ist das was Besseres. Aber ja, Liga wäre ich einverstanden mit und sehe ich auch realistisch.
Aber die 4. Champions League in Folge traust du der Mannschaft nicht mehr zu?
Ja, traue ich natürlich zu. Das ist dann aber wieder doch oft eher eine Glückssache. Da braucht nicht nur die Mannschaft einen guten Tag. Und die Bayern haben es letztes Jahr verloren. Und das war gar nicht so unbedingt Madrid-Sache, dass sie da dann weitergekommen sind. Das liegt nicht nur an der Mannschaft oder am Trainer, dass man da durchmarschiert. Also da sind auch schon gute Mannschaften ausgeschieden. Barcelona war sicherlich auch einer der dicken Favoriten letztes Jahr. Und dann hat Rom plötzlich noch das Wunder geschafft. Das liegt nicht in Madrids Händen. Das ist immer eine Glückssache und da hatte man jetzt 4-mal in den letzten 5 Jahren oft Glück, aber es gab auch noch keinen Champions League-Sieger, der gesagt hat, da war jetzt aber viel Pech dabei, dass wir das Ding hier gewonnen haben. Von dem her ist alles möglich, aber ich traue der Mannschaft diese Kontinuität zu, um im nationalen Wettbewerb an 38 Spieltagen viele Punkte zu sammeln.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Du traust der Mannschaft viel zu, siehst Lopetegui sehr positiv entgegen und freust dich offenbar sehr auf die neue Mannschaft. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du kurz loswerden möchtest, was du in den bisherigen, ich glaube, 50 Minuten noch nicht geschafft hast?
Och, ich glaube, ich habe alles gesagt. Mittelstürmer wäre schön, Lopetegui traue ich alles zu. Die Fans sollten ab und zu noch ein bisschen geduldiger sein, also jetzt immer zu meckern, Modric, Varane, Courtois auf der Bank und kein Transfer, klar. Nicht alles ist perfekt, aber der Erfolg gibt der Mannschaft, gibt Perez, spricht ihnen zu in den letzten Jahren und bisher fährt man da auch gut. 6 Punkte aus 2 Spielen ist natürlich noch nicht, kann man auch keine Diagnose machen, aber ich bin echt zufrieden. Also Mittelstürmer würde ich mich noch freuen, aber wenn nicht, dann nicht. Und dann werden wir sehen, wie es in 10 Monaten aussieht, wer dann noch auf Platz 1 in La Liga ist.
Wunderbar. Wie gesagt, ob Real Madrid noch einen neuen Mittelstürmer verpflichtet, das könnt ihr gerne bei 90plus.de verfolgen. Wir werden das auch über die restliche Transferperiode, die dann ja am 31.08. endet, werden wir verfolgen. Ihr werdet sicherlich auch auf Real Total auf dem Laufenden bleiben, was Real Madrid angeht. Das ist ja auch, glaube ich, der Sinn der Sache. Und ansonsten würde ich mich sehr gerne bei Nils bedanken für die ausführlichen Auskünfte zu Real Madrid und für das im Prinzip tolle Interview. Vielen Dank.
Gerne, Christoph. Bis zum nächsten Mal. Hallo Madrid.
Bis zum nächsten Mal.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.